Hi Caroline.
Heute sind wir wieder zu Besuch bei Kerstin Hödelmoser,
genau.
Unserer Schlafforscherin,
richtig,
der Uni Salzburg. Und Kerstin, was mir das letzte Mal so hängen geblieben ist, wenn ich es jetzt übersetze in meine Worte, wenn wir zu wenig schlafen, wenn wir schlecht schlafen, dann sind wir eigentlich untertags im Dauerstressmodus, so habe ich das gespeichert, oder? Wir sind gereizt, wir sind eher ängstlich, wir sind unkonzentriert, wir können weniger gut lernen. Der Körper ist nicht so gut drauf, wie er sein könnte. Wir fühlen uns vielleicht schlafkrank, müde, kränklich. Ja? Uff, das zieht mich schon richtig runter, wenn ich mich noch daran erinnere. Das heißt, jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, was können wir machen, damit wir besser schlafen.
Mhm.
Vielleicht ganz kurz einfach nur mal die Frage, warum soll man eigentlich überhaupt schlafen? Gell? Also gerade für mich als Sportwissenschaftler oder Sportler weiß ich natürlich, dass Regeneration ein wichtiger Part ist, ein wichtiger Teil ist, und ich glaube, Schlafen gehört da ein bisschen dazu, oder?
Genau, also das ist schon das Wichtigste, die körperliche Erholung, körperliche Regeneration, aber man darf eben auch nicht die geistige und emotionale Regeneration vergessen, aber klar, körperliche Erholung ist im Vordergrund. Wir wissen ja, dass es verschiedene Mechanismen gibt, die an den Schlaf-Wach-Rhythmus gebunden sind. Ausschüttung vom Wachstumshormon, Melatonin-Ausschüttung. Also das sind alles so Hormone, die in unserem Körper eben zu finden sind. Und die sind eben wirklich, die werden nur dann ausgeschüttet, wenn wir eben schlafen.
Mhm. Auf das Melatonin möchte ich auch noch und später unbedingt nochmal zu sprechen kommen. Aber davor würde mich noch interessieren, Kerstin, wie viel soll man denn eigentlich schlafen? Also gibt es da irgendwie Zahlen, Daten, Fakten, die einfach sagen, ja, so und so viel Schlaf wäre gut und das wäre vielleicht zu viel oder das ist zu wenig?
Also ich weiß, das ist immer die erste Frage, die mir auch die Eltern neben die Kinder und Jugendlichen stellen, und ich spiele den Ball aber dann trotzdem immer zurück, einfach einmal selber schauen, wie viel Schlaf brauche ich, damit ich am nächsten Tag eben ausgeschlafen bin und erholt bin, mich gut konzentrieren kann. Klar, es gibt Richtlinien, die vorgeben, dass ich mich im Alter von 14, 15, 16, 16 Jahre sollte ich so zwischen 8 und 10 Stunden schlafen, aber das ist wirklich der Mittelwert. Das heißt, man muss für sich selber einfach schauen. Also im jungen Erwachsenenalter wissen wir, das kann zwischen 6 und 11 Stunden sein, das ist normal.
Mhm.
Alles, was unter 6 Stunden ist oder was über 11 Stunden geht, da sind dann meistens schon irgendwelche Störungen auch damit in Zusammenhang zu bringen. Aber es ist ganz was Individuelles.
Mhm.
Und ich gebe immer den Tipp, einfach mal, wenn man einen Freerun hat, also wenn man keine sozialen Verpflichtungen hat, mal 4-5 Tage jeden Tag zur selben Zeit ins Bett gehen.
Mhm.
Und am nächsten Tag ohne Wecker ausschlafen und wirklich einmal schauen, so am 4., 5. Tag soll es eigentlich sein, dass sie dann die eigene individuelle Schlafdauer eingependelt hat. Vielleicht mit einem Protokoll ein bisschen mitschreiben, wann bin ich ins Bett gegangen, wann bin ich aufgestanden, und eben dann immer die Frage, wie geht es mir am nächsten Tag? Also das wirklich für sich in so einer Selbstbeobachtungsphase mal rausfinden.
Mhm, voll spannend. Gibt es bei euch irgendwie so Zeiten, mich das jetzt einfach interessieren? Also ich merke bei mir beispielsweise 22 Uhr, perfekte Zeit, um schlafen zu gehen. Da bin ich wirklich einfach ausgeschlafen. Da komme ich auf meine 8 Stunden Schlaf.
Mhm.
Und eben, ich habe das genauso gemacht wie du. Ich habe lang geglaubt, 6 Stunden reichen für mich absolut aus, und habe aber gemerkt, dass das einfach nicht gut ist. Also habe da ein paar Symptome schon gehabt und so, einfach über einen längeren Zeitraum so betrieben. Und jetzt 22 Uhr ist meine Zeit. Wie schaut das bei euch zwar aus?
Ich glaube, ich habe es in einer Folge schon mal verraten, gell?
Das ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich kann mich erinnern, also so Gymnasiumzeit, da habe ich schon um 10:30 das Licht abgedreht, und das tue ich jetzt auch noch. Also 10 Minuten vor, mehr oder weniger, ja.
Mhm.
Das ist meine Zeit zum Einschlafen, da bin ich ausgeschlafen in der Früh.
Wie schaut es bei der Schlafforscherin aus?
Bei mir ist es ähnlich, also ich bin prinzipiell auch eher ein Morgenmensch und werde früher müde. Also ich würde auch so sagen, bei mir war immer so die Zeit im Bild zweites, wo ich mir noch angeschaut habe, und dann bin ich ins Bett gegangen. Aber eben auch jetzt durch einen Sohnemann bin ich einfach durcheinander und eben habe wirklich einen, so einen zerfledderten Rhythmus, dass ich sage, ich gehe mit ihm ins Bett, dann schlafe ich mit ihm ein und dann stehe ich schon wieder auf. Dann tue ich noch was und dann gehe ich irgendwann zwischen 12 und 1 ins Bett. Also das ist das, wo man auch merkt, dass man da einfach gaga wird. Also das ist das, was vielleicht auch viele Leute wegen Schichtarbeit oder so machen.
Mhm.
Oder natürlich auch Jugendliche, die vielleicht dann auch irgendwie am Abend noch wichtige Sachen zum Erledigen haben, wo sie tagsüber keine Zeit haben. Aber das, was ihr beschreibt, ist eben, dass ich einfach schaue, auf meinen Körper hoch, wann ich werde müde, auf das sollte man unbedingt eben Rücksicht nehmen und das einfach versuchen, auch ein bisschen zu pflegen.
Mhm. Sehr cool.
Ich meine, was hast du für Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema eben ich habe morgen eine schwere Schularbeit, Mathe, ja, oder ich habe morgen Fahrprüfung und ich bin eigentlich schon seit Tagen nervös, ja, und tue mir schwer beim Einschlafen. Was kann da helfen?
Also das Wichtigste ist einfach, dass ich mich entspanne. Also ich kann nicht, ohne dass ich overkomme, dass ich irgendwie mir ein bisschen downreguliere, einschlafen. Also das kennt jeder von sich, dass man im Bett liegt und irgendwie nur voll nervös und man wälzt sich hin und her. Also man muss Strategien sich überlegen, wie mein Körper entspannen kann. Das ist das Wichtigste. Umgekehrt ist es auch so, also das sagen wir auch immer bei unseren Athleten, eine Nacht schlechter Schlaf ist nicht das Problem, sondern es geht darum, dass ich regelmäßig gut schlafe. Und wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich ein guter Schläfer, eine gute Schläferin und dann habe ich da mal 2-3 Tage vor einer Prüfung, wo ich nicht so gut schlafe, dann wird deswegen die Prüfung auch nicht in die Hosen gehen, sondern eher generell schauen, dass man gut schläft und eben an diesen Abenden vielleicht, wo man eben am nächsten Tag eine wichtige Prüfung oder was hat, ist es auch gut, wenn ich eben auf ein Einschlafritual zurückgreifen kann, das ich sonst auch mir eben immer wieder herhole. Und da gehört es natürlich dazu, dass ich einfach Wege finde, um mich eben zu entspannen. Und die sind interindividuell auch wieder sehr unterschiedlich. Also da gibt es jetzt nichts, was für jeden geht, sondern man muss sich einfach sowas überlegen. Im Kleinkindesalter hat man das. Da weiß man, Pyjama anziehen, Zähne putzen, Buch vorlesen, kuscheln. Das holt mich runter, da weiß der Körper, jetzt kann ich gut einschlafen. Das verliert man auch schon in den Jugendjahren, dass man einfach nicht mehr so was hat, so eine Routine, die, wo der Körper dann einfach weiß, so jetzt geht's los, jetzt ist nur noch Schlafen eigentlich angesagt. Und das ist an solche Tage dann, wo ich mich eben auf was Wichtiges am nächsten Tag eben vorbereiten möchte durch guten Schlaf, nur wichtiger, dass ich da irgend so eine Routine habe, auf die ich dann eben zurückgreifen kann.
Logisch, ja.
Und die Routine muss ich aber dann üben, wenn kein Stress ist.
Genau, wenn kein Stress ist. Also die soll ich eigentlich, eben Routine heißt ja das, ja, das ist eben was, wo der Körper dann nicht mehr nachdenken muss, aber was tun wir da jetzt auf einmal? Also ich kann nicht dann die 3 Tage vor der Schularbeit dann nur irgendwelche Entspannungsübungen machen, sondern das sollte halt was sein, was schon gut funktioniert. Darum sollte man sich das eigentlich natürlich vorher aneignen.
Mich würde was anderes noch interessieren, Kerstin, jetzt reden wir die ganze Zeit auch schon so über Auswirkungen von zu wenig Schlaf und wie wichtig Schlaf ist. Kann man zu viel schlafen?
Ich meine, zu viel schlafen im Sinne von, das kennt man auch, dass man dann, wenn man irgendwie extrem lange in der Früh liegen bleibt und dann immer wieder so dahin döst, dass man sich da ja eigentlich auch gar nicht erholt fühlt. Ein zu viel gibt es gerade jetzt im Jugendalter wahrscheinlich eh nicht wirklich. Es gibt durchwegs auch Störungsbilder, wo man eben sozusagen nicht Ein- und Durchschlafproblem hat, sondern eher so Schlafattacken auch tagsüber. Also wenn man irgendwie merkt, dass man wirklich auch so in die unmöglichsten Gegebenheiten, was weiß ich, wenn man irgendwo mitfährt als Beifahrer oder irgendwo vielleicht da im Kino oder so, oder wo man halt herumsitzt, dass man da einschlaft, da sollte man auch ein bisschen hellhörig sein, weil das ist dann eher auch was auffällig sein kann. Aber jetzt in dem Sinn, ein zu viel Schlafen ist jetzt, glaube ich, nicht so das Thema.
Na, ich habe immer das Bedürfnis, meine Tochter ist 13, das Schlafen dauert bei ihr jetzt doch schon ein bisschen länger. Aber ich habe immer so den Drang, dass ich es aufweg, gell, für Unternehmungen etc. Ja, und dann weiß man ja doch eigentlich, dass man Jugendliche eigentlich ausschlafen lassen darf, ruhig, oder?
Also eigentlich ist es so, gerade bei Jugendlichen, wenn die dann dazu neigen, dass sie am Wochenende eben versuchen, das zu kompensieren, was sie unter der Woche zu wenig schlafen, dass sie halt auch dadurch ihren Rhythmus total durcheinander bringen. Das heißt, wenn ich ein Schlafproblem habe, dann sollte ich eigentlich wirklich darauf schauen, dass ich immer zur selben Zeit aufstehe. Aber wenn ich eben um 2 in der Früh ins Bett gehe, dass ich dann trotzdem eben, weiß ich nicht, wann ich halt aufstehen muss, aufstehe, weil das ist halt das. Die Rhythmisierung ist eigentlich das Wichtigste. Das ist immer die übergeordnete Schlafregel, regelmäßige Schlafwachzeiten, weil wir einfach Gewohnheitstiere sind. Und das ist eh der Klassiker. Ich komme unter der Woche zu wenig zum Schlafen und klar, dann genieße ich es, dass ich am Wochenende ausschlafe. Und für die meisten ist dann der Montag immer der Horror, weil ich da halt wieder um 6:30 oder noch früher aufstehen muss. Wenn ich das gut regeln kann, ist es okay, aber wenn ich wirklich ein Problem habe, dann ist eigentlich da immer die notwendige Regel, dass man sagt, auch am Wochenende eben zu die gewohnten Zeiten aufstehen, um da eben nicht zu viel durcheinander reinzubringen.
Also was wir jetzt mitnehmen können, ist ganz konkret, oder? Es ist wichtig, ein Einschlafritual zu haben. Das bedeutet, eine Routine zu entwickeln, eben in Zeiten, wo keine großartigen Herausforderungen sind, oder?
Genau.
Damit ich es dann zur Verfügung habe, wenn ich es dann brauche, kurz vor der Matura oder vor der Lehrabschlussprüfung oder wie auch immer. Ja? Und das Zweite ist, Was hast du da gemerkt?
Ich wollte dieses Thema eigentlich noch mal ein bisschen genau angehen, weil ich glaube, wenn man sich zurückbesinnt auf das, was da wirklich bei Kleinkindern gemacht wird, eben wie du gesagt hast, das Geschichte vorlesen, das Zähneputzen, diese Rituale am Abend, die man da versucht zu festigen, was kann da ein Jugendlicher machen? Was könnten Rituale für einen Jugendlichen sein? Soll sich der dann auch eine Geschichte von der Mama, vom Papa durch vorlesen lassen?
Nein, also wir machen ja viele Workshops mit Jugendlichen, die haben dann halt eine Spotify-List, auf die sie zurückgreifen. Oder ich bin jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, das Handy darf nicht mit ins Bett, aber einfach auch mit dem Handy Sachen machen, die mir entspannen. Im Sinne von, dass ich da vielleicht auch noch irgendein Mantra oder irgendwas, also da gibt es ja schon ganz viele Angebote natürlich auch. Prinzipiell bin ich schon der Fan davon, dass man irgendwas ohne Handy machen sollte, aber jetzt eben so Spotify ist das für mich zum Beispiel sowas, da kann ich in Flugmodus gehen, das spüle ich mir einfach so ab, also Musik natürlich. Dann vielleicht da irgendwelche Fantasiereisen oder so, klar, da wird jetzt nicht mehr die Mama was vorlesen, aber eben auch Hörspiele oder so, das ist sicher was, was mich einfach beruhigen und vielleicht auch ein bisschen ablenken kann, weil wir kennen das auch alle, wir liegen im Bett und dann kommen noch an die unmöglichsten Gedanken. Und wenn ich dann eben sowohl irgendwas habe, irgendwelche Meditationsübungen oder so, wo ich mich einfach ablenken kann, auch ein bisschen von so Gedanken, und eben wirklich körperlich entspannen, weil das ist halt auch das, es funktioniert nicht, dass ich total angespannt im Bett liege und dann da irgendwie versuche, in den Tiefschlaf zu kommen.
Genau, also einerseits diese Routine zu üben und zweitens, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass wir unseren Schlafrhythmus beibehalten, dass wir den nicht ständig wechseln.
Also das ist unseren Körper das Wichtigste, genau. Also dass man einfach, also das ist was, wenn man das regelmäßig macht, merkt man das, was ihr vorher gerade gesagt habt, eben ich werde um 10 ungefähr bin ich schlafbereit. Und je regelmäßiger ich eben ins Bett gehe, desto eher kommt es. Oder das ist so, wie wenn ich immer um 12 jetzt Mittagessen tue, dann kriege ich einfach um 10 vor 12, werde ich schon unruhig und habe einen Hunger. Und dasselbe ist mit dem Schlaf. Also das ist einfach
das
ist was...
Ein super Beispiel, das mit dem Essen.
Genau, also da gewöhnt sich der Körper einfach daran, genau.
Liebe Kerstin, mich würde jetzt schon zum Abschluss auch noch ein Thema interessieren, das brennt ein bisschen bei mir, ist so einfach das Thema Schlafumgebung. Du hast jetzt schon angesprochen, dass man sich schon seine Spotify-Playlist durchaus einmal abspülen lassen kann oder eben eine Fantasiereise machen kann, irgendein Hörbuch hören. Gibt es unabhängig davon noch andere Sachen, die vielleicht für so eine perfekte Schlafumgebung aus deiner Sicht wichtig wären?
Also klassischerweise ist es so, das Thema Lärm, Licht, Temperatur, das sind alles so Sachen, wo man einfach mal schauen sollte, was man da selber braucht, dass man sich wohlfühlt. Also da gibt es jetzt auch nicht die richtige Temperatur. Klar, es heißt immer so 17 bis 19 Grad ist optimal, aber manche sagen, sie wollen immer mit offenen Fenstern schlafen oder brauchen 23 Grad. Also das ist individuell sehr unterschiedlich. Lärm natürlich, also das kennt man auch. Und da hellhörig sein, wir haben immer wieder Patienten zum Beispiel in der Psychotherapie, die sagen, sie werden immer um 5 in der Früh munter. Da vielleicht da mal schauen, okay, gibt es irgendwas, dass sie da die Heizung einschaltet oder der Postler bringt, also der Postler nicht, aber der Zeitungsmann bringt die Zeitung. Also dass man vielleicht irgendwelche Geräuschquellen hat, die einen stören. Und Licht ist sowieso ein Thema, also Licht gibt es jetzt auch, also wir haben einen Faradayschen Käfig, wo überhaupt kein Lichtzufuhr ist, das ist für manche dann auch too much oder too less, aber einfach so nervige Sachen wie Standby-Lamperl oder so und natürlich das Handy, dass man da keine Lichtquellen hat, die einen stören. Oder auch ein Klassiker zum Beispiel, wenn ich in der Nacht aufstehen muss und aufs Klo gehen muss, dass man vielleicht eben nicht das große Licht einschaltet, weil das halt dann schon so ein Aktivmacher ist. Entweder schafft man es eh ohne Licht ins Klo zu gehen sozusagen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die uns dann schnell einfach munter machen, genau.
Sehr cool. Caroline, ist für dich zum Thema Schlaf alles geklärt?
Nein, ich glaube, wir müssen die Kerstin fragen, ob wir noch einmal zu Besuch kommen dürfen.
Ja, gern, kommt's vorbei.
Cool, danke auf jeden Fall für den Beitrag, Kerstin.